Dieser Podcast ist Mitglied bei analogspieler.de, der Portalseite für alle Podcasts rund ums nicht-elektronische Spielen.
Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von System Matters. Mit mir dabei ist der Patrick.
Hallo.
Der Matthias.
Hallo.
Und ich bin der Daniel.
Wir starten direkt. Was gibt's Neues bei dir, Patrick?
Ja, ich habe letzte Woche das Dragon Age Rollenspiel ausprobieren können. Also die Mena hatte eine Runde vorbereitet und wir haben jetzt so die ersten Kämpfe mal so ein bisschen gemacht und ich find's relativ einfach und schön gemacht. Ich weiß nicht, ob ihr es kennt, schon mal angeguckt habt.
Ach, ich kenne jemand, der wollte das mal leiten. Ich weiß nicht, ist mir gerade entfallen, wer das war.
Ja, ich habe die Box da, ja. Okay. Ja. Also, ich habe auch immer gesagt, dass ich das relativ kurzfristig machen kann. Was kann ich dafür? Ja, dann willst du dritte Edition Warhammer Fantasy leiten? Nein, ich mache hier zweite, hier, ich muss erst noch ein Abenteuer machen und so weiter und so fort.
Also kurz ist, was so den Kampf angeht, man würfelt immer mit drei sechsseitigen Würfeln. Der eine ist davon so ein bisschen, sollte eine andere Farbe haben oder wie auch immer, also deutlich unterscheidbar sein und ist in der Dragon Dice. Und wenn man einen Pasch würfelt, egal in welcher Kombination, kriegt man eben so Stunt-Punkte. Und die ermöglichen dann eben den Kampf aufzuplustern. Also du kannst 10 durch die Gegend schieben, du kannst zusätzlichen Schaden verursachen und so hast du eine Dynamik da drin, ohne gleich jetzt mit Manövern und so weiter gleich massiv sich 1000 Dinge merken zu müssen. Du siehst, okay, ich habe jetzt 4 Punkte zur Verfügung, guckst auf die Tabelle, suchst dir 2 Dinge raus und bringst da so ein bisschen Dynamik in den Kampf rein. Hat mir sehr gut gefallen. Schnell und einfaches System. Charaktererstellung hat, glaube ich, auch eine halbe Stunde gedauert, wenn's hochkommt. Na gut, es gibt auch nur 3 Klassen. Also die man auch aus dem Spiel kennt. Den Schurke, Kämpfer und den Magier. Aber so ganz nettes System. Vielleicht kommen wir ja nochmal drauf zurück.
Ja, einziges Problem war, glaube ich, dass du am besten die Computerspiele gespielt hast. Weil viel Hintergrundinfo war nicht in der Box drin, ne?
Das habe ich jetzt so, kann ich jetzt so nicht beurteilen. Wir spielen, glaube ich, Awakening nach. Also wir spielen sogar das Computerspiel in gewisser Form. Und wir haben aber auch Leute dabei, die das noch nicht so exzessiv gespielt haben. Also für den Spielleiter ist es natürlich praktischer, um sich seine Inspiration irgendwo herzuholen. Aber ich weiß auch nicht, ob sich jemand das Spiel kaufen würde, der das Spiel nicht kennt. Und für die Charaktere, da muss dann eben der Spielleiter die Infos mit rübergeben. Aber das ist bei anderen Sachen ja auch so. Also ich kenne das Warhammer-Universum ja jetzt auch nicht so wirklich bisher, wobei ich mir ein Buch gekauft habe. Aber das muss dann so bringen.
Das ist natürlich wahr. Aber ich meine, also Matthias, du hattest mir mal erzählt, dass du dir viele Hintergrundinfos von irgendeiner Fanseite dir dann angelesen hast.
Genau, du konntest, und zwar hattest du mir doch mal den Link dann geschickt, wo man die ganzen Chronikeinträge aus dem Spiel sich durchlesen konnte und das war schon ziemlich gut, gerade weil ich das wichtig fand, um einige Sachen dann so richtig zu übersetzen. Weil ich habe immer ich kenne nur die englische Version des Computerspiels und nur nochmal auf den Anfangpunkt zurückzukommen. Ja, ich finde die Informationen waren im Band oder in den Heftchen, muss man ja eher sagen, sind die eher mau, aber es wäre natürlich jetzt auch ein bisschen unfair, das Ganze mit diesem riesigen Computerspiel, diesem riesigen Rollenspiel zu vergleichen. Dennoch hätte da vielleicht, also ich kann nicht, ich habe mich damals schon, ich habe das schon mal gesagt, ich kann mich nur schwer tun, das jemandem zu empfehlen, der jetzt das Computerspiel nicht kennt und dann leiten will. Ich fürchte, das wird schwierig, dann diese Aspekte dieser Rollenspielwelt zu übertragen. Ich glaube, dann kann es wirklich helfen, wenn man dann Fan vom Computerspiel ist und dann vielleicht mal da reingeguckt hat.
Gut, was gibt's bei dir Neues?
Ja, ich habe mich wieder ein bisschen mit Brettspielen beschäftigt. Und
jetzt müssen wir wieder eine halbe Stunde hier.
Das ist nein, ich mache ja.
Wenn du Bücher liest, bist du auch nicht kürzer.
Ja, das stimmt. Ich halte mich Ich habe mich immer kurz bedauert. Also ja, ich habe zwei neue großartige Spielsachen. Oh yeah. Und zwar, du kennst doch schon alles hier. Jetzt stell dich nicht so an, du Ding. Ja, die sind doch toll.
Ich weiß.
So, und zwar ist es einmal die neue Version von die Second Edition von, wie heißt das jetzt? Game of Thrones.
Der Eiserne Thron war.
Der Eiserne Thron, vielen Dank. Ja. Der Eiserne Thron, so wurde es übersetzt. Und das haben wir jetzt bislang leider nur einmal mit 4 Mann spielen können und waren jetzt nicht so beeindruckt davon. Ich fürchte, das ist etwas, was das muss ich unbedingt nochmal mit 5 oder 6 Spielern spielen, weil dennoch ist bei mir angekommen, dass es sich um eine deutlich verbesserte Version des ersten Produktes handelt. Auch gerade die Karte, das Design und auch sind neue Regelmechaniken drin, bin ich sehr gespannt darauf. Aber wie gesagt, das muss ich unbedingt nochmal mit mehreren Leuten spielen. In der zweiten Edition, die auch jetzt von den Heidelbergern, also das Spiel ist da auf Deutsch erhältlich, ich glaube knappe 30 Euro, meiner Meinung nach ein toller Schnapper. Die Erweiterungen sind teilweise schon eingefügt, man hat die Häfen, man hat den 6. Spieler schon, man hat die Belagerungsmaschinen, das sind alles Sachen, die im Grundspiel in der ersten Edition noch nicht drin sind, die man sich dann über die beiden Erweiterungen dazu holen muss. Und deswegen ist das ein sehr, sehr tolles Gesamtpaket eigentlich. Aber wie gesagt, ich gebe zu, dass das Spiel etwas leidet, wenn man es mit zu wenigen Spielern spielt. Kommen wir deswegen direkt zum zweiten Streich, und das ist jetzt vielleicht doch eher ein Insider, es sei denn, man treibt sich des Öfteren auf der Seite von Fantasy Flight Games herum. Und zwar habe ich mir gekauft Rex, und das ist ein Remake eines Brettspieles, das sich dann nennt Dune von Avalon Hill, und zwar ist das von 1979, und ja, ich habe das nachrecherchiert. Es wurde nicht übersetzt. Es gibt wohl deutsche Regeln dazu auf diversen Webseiten zu finden, aber deswegen würde es mich sehr überraschen, wenn das hier viele Leute kennen. Es ist allerdings bei Fans ist es sehr beliebt, ist ein bisschen sinnfrei jetzt geschildert, aber ja, es ist ein sehr bekanntes Brettspiel im amerikanischen Raum, und das war ein riesiger Erfolg damals. Ist ein ganz tolles Spielprinzip, und die haben das jetzt neu aufgelegt. Das Problem ist, dass sie nicht mehr die Rechte an dem Dune-Setting bekommen haben, aber an den großartigen Spielelementen, die da drin vorhanden sind, und deswegen haben die das in das Twilight Imperium-Setting gelegt, und das ist etwas tragisch meiner Meinung nach, weil das kenne ich jetzt gar nicht, und wir haben uns schon reichlich über die Katzenmenschen und über die Schildkröten lustig gemacht, die dann als Sci-Fi-Rassen da drin sind. Ja, das ist alles, da wären jetzt Harkonnen und Atreides und wie sie alle heißen aus dem Dune-Setting, wären sicherlich etwas interessanter gewesen. Nichtsdestotrotz ein, Strategiespiel mit überbordenden Diplomatie-Elementen, 3 bis 6 Spieler, die sich um eine Stadt prügeln und Stützpunkte einnehmen müssen. Viel weiter ins Detail will ich noch nicht gehen. Ich habe jetzt 2 Spiele hinter mir. Ich bin sehr beeindruckt davon. Wie gesagt, es ist ja auch noch nicht übersetzt. Ich müsste mich mal informieren. Ich weiß gar nicht, ob überhaupt der Plan besteht, es zu übersetzen. Ich habe quasi die ersten paar Artikel gelesen und war überzeugt und habe direkt eine Vorbestellung abgeschickt und nach dem Motto, sobald das Ding hier über den Teich ist, will ich eins davon haben. Und wahrscheinlich sind die Heidelberger, überlegen die noch gerade, ob die sowas machen oder nicht. Es wäre tragisch, wenn die das Spiel nicht übersetzen. Daniel, sag wenigstens, dass es toll ist, zumindest der erste Eindruck.
Es ist toll, Matthias.
Super, vielen Dank, Daniel. Ne? Und er war bei meinem 4-Spieler-Spiel mit dabei, und ich habe jetzt kürzlich ein 6-Spieler-Spiel bewältigen können, und das war fantastisch. Ihr habt dann diese 6 Rassen, die sich um diese Stadt prügeln, die dann, wenn die richtigen Karten kommen, Allianzen miteinander schmieden und brechen und dann aber auch zusammen gewinnen können als Allianz, im Gegensatz jetzt zum Beispiel wie bei einem Spiel der Throne. Jede Rasse bricht exzessiv die Regeln des Spiels, also das ist absichtlich so gemacht, dass man dann jede Rassenkarte vor sich hat und dann sich denkt, mein Gott, damit kann ich ja gar nicht verlieren, dann liest man sich die nächste durch und die ist auch wieder sehr mächtig, und dann interagieren die noch miteinander, und man kann dann, wenn man Allianzen bildet, auch seine Stärken dem anderen geben, also teilweise, die haben dann so Allianzfähigkeiten noch mit dabei. Ganz beeindruckend, der Daniel hatte mich schon gedrängt und genötigt, bald ein Review dazu zu machen, aber das wäre jetzt, das wäre jetzt etwas unfair. Ich werde noch zusehen, dass ich ein paar Spiele absolviere, um dann ein, nicht ganz so euphorisches Review abzugeben, wie ich es machen würde, wenn ich es genau jetzt machen würde, wo ich noch quasi in der Start-Euphorie drin bin und mir denke, ich will das jetzt erstmal jede Woche spielen.
Okay.
Ja, jetzt. Wir haben jetzt nicht mehr so viel Zeit, Daniel. Du musst jetzt nicht ein bisschen mehr so kürzer. Viel Zeit.
Er wird sich kurz gehalten.
Ja. Wir spielen immer noch Warhammer 2. Edition. Wir haben jetzt bald das erste Abenteuer der Pfade der verdammten Kampagne hinter uns. Macht weiterhin Spaß. Ansonsten habe ich noch was Neues gekauft, und zwar konnte ich günstig das Golden Dawn Buch für Cthulhu erstehen. Das ist damals bei Pagan Publishing erschienen und beschreibt diese okkultistische Vereinigung, diesen Golden Dawn eben, bei dem auch Aleister Crowley dabei war, im Gaslicht. Und das ist sozusagen so ein verbindendes Element, wie man eine Gruppe sozusagen zusammenbringt. So wie diese Janus-Gesellschaft, die bald erscheinen wird. Und eben im Gaslicht. Also es war das letzte Gaslichtbuch, was mir noch fehlte. Jetzt habe ich die opulente Gaslichtreihe aus 4 Büchern komplett. Und jetzt kann Gaslicht kommen.
Kannst du bitte noch öfters jetzt das Wort Gaslicht.
Ich könnte noch Gaslicht erwähnen, ja. So, das war's eigentlich schon. Alles andere erzähle ich beim nächsten Mal, wenn der Matthias kein Brettspiel vorstellt.
Ich stelle es, ich habe überhaupt, das ist das Tragische, ich konnte überhaupt nicht in den paar Minuten noch herüberbringen, worum es in dem Spiel geht. Die Leute wissen noch gar nichts. Ja, gut.
Ja, du musst nur diese Rezension fertig machen. Dann ist das, wir warten noch auf diese Todesengel-Rezi hier.
Ach, das Spiel war eben Mist. ich kann doch nicht eine Rezi über ein Spiel machen, was ich schlecht halte. Da verschwende ich ja andere Leute Zeit und meine noch dazu.
Ja, aber Leute, die zum Beispiel so auf der Schwelle sind, ich könnte es kaufen.
Ja, aber du weißt, wie lange eine Rezi aufzunehmen ist. Also, das würde ich
ja auch nicht für Sachen machen. Hier ist meine Rezi zu Todesengel. Das Spiel ist schlecht. Vielen Dank.
Rätsel. Vielleicht machst du noch mal einen Blogbeitrag dazu, wo das einfach auch nur so in dieser kurzen Form drin ist, damit man das dann auch beim Googlen findet.
Okay, wunderbar. So, in der heutigen Episode wollen wir uns mit den 10 Geboten des Rollenspielers beschäftigen. Beim letzten Mal haben wir uns mit den 10 Geboten des Spielleiters beschäftigt. Jetzt ist der Spieler dran. Der Artikel ist vom selben Autor, Doug Lockray. Und er ist, ich finde, weit weniger interessant als der Spielleiterartikel.
Was kannst du noch nicht am Anfang sagen? Das ging's doch gar nicht.
Ihr müsst jetzt nicht weiterhören, es ist eigentlich ziemlich langweilig.
Daniel!
Aber
wir machen trotzdem eine spannende Geschichte daraus.
Richtig, wir wollen natürlich versuchen, ob wir da nicht irgendwie was anderes noch rausnehmen können. Wir wollen uns jetzt mit dem ersten Gebot beschäftigen und Matthias wird es vorstellen. Und es hat den Titel, du sollst ein alter Ego erschaffen.
So, wer hätte es gedacht, einer der verantwortlichen Punkte eines Spielers ist, einen Spielcharakter zu bauen. Und auch da sind einige Sachen eher selbsterklärend. Aber ja, einer der Punkte ist natürlich, den Charakter möglichst gut in das Setting reinpassend zu entwickeln, dabei auf Rasse und die Gesellschaft zu achten und natürlich auch die Klasse auf das Abenteuer abzustimmen. So, da kommen wir jetzt direkt zu einem Punkt, der schon wieder etwas schwieriger sein kann, denn man kann natürlich das Ganze zusammen machen und dann kann man natürlich die Klasse aufeinander abstimmen. Ich bin ja jetzt kein Fan davon, man muss das ja nicht tun. Aber er schreibt das hier in seinem Artikel, dass das natürlich, das sehe ich ähnlich, ein Spaß sein kann, das Ganze zusammen zu machen. Aber ich weiß nicht, wie ihr das seht, muss man quasi die Charaktere, wenn man die gebaut hat, also wenn man die jetzt, ich meine, es kann zu solchen Verwerfungen führen und da fiel mir sofort unser Beispiel ein, von einem D&D-Tiefling über Schurken, Bösewicht, der dann mit einem Drow-Paladin in Rüss in...
Oh, das war toll, stimmt.
Ja, und das...
Paladin
und,
des Tür.
Und das Problem ist, ich wünschte, ich würde mir diese Beispiele ausdenken. Und das tue ich nicht.
Ja, das war toll.
Aber das ist natürlich ein guter Punkt, den er macht, doch. Wenn man die Charaktere einfach zu Hause macht und das auch nicht abstimmt, miteinander und schon gar nicht mit dem Spielleiter abstimmt, ja, dann trifft man sich quasi am nächsten Spieltag, man will D&D spielen und dann, stellt doch mal eure Charaktere vor.
Und dann kommt, du hast noch den Druiden vergessen, der aus dem hohen Norden kommen musste, damit er seinen Eisbärengefährten haben kann, weil das der beste Gefährte war. Ja, stimmt.
Darf man gar nicht drüber nachdenken. Aber ja, wir waren jung, ja? Kann man das so?
Ach, das war toll.
So, ja. Kann man das so als Wegpunkt?
Ich finde, das ist auch muss ja ein stimmiges Gesamtbild geben. Und ich glaube, der Punkt zieht eben beim Spieler darauf zu sagen, es geht darum, dass ihr eine bestimmte Kampagne in einer bestimmten Region bereitet der Spielleiter euch vor, und dann kannst du jetzt eben nicht den Typen aus dem hohen Norden spielen, wenn ihr ein tolles Wüsten-Lawrence-von-Arabien-Szenario spielt, ist ein bisschen schwierig.
Dann. Es sei denn, und das wäre der nächste Punkt, du hast eine großartige Hintergrundgeschichte für den Charakter geschrieben, warum dieser Druide aus dem hohen Norden kommt und seinen Eisbär deswegen als Gefolgsmann haben darf. So, und das ist... Ja, da kann man natürlich jetzt auch überlegen, er macht dann später einen Punkt, wie viel muss das sein? Also, und wir reden ja jetzt hier meistens von einem, man merkt das hier, von einem Kampagnenspiel, ne? Wir hatten uns letztes Mal darüber unterhalten, Unterschied zwischen dann auch One-Shot und Kampagnenspiel. Wir gehen jetzt hier einfach mal von einem Kampagnenspiel aus, und entsprechend sind wir wahrscheinlich alle Fan davon, dass man ein gewisses Grundkonzept an einem Hintergrund und eben auch über seine, ja, der Hintergrund und was macht den Charakter aus? Ne, wir haben das immer so schön beschrieben mit, ne, wovon träumt er? Welche Einstellung hat er zum Beispiel zu der Gesellschaft, die er gerade hat, zu den anderen Rassen vielleicht, und negative Sachen auch, und sowas gehört ja alles dazu, wenn ihr den Charakter dann wirklich so beim nächsten Mal spielen wollt. Weil ich meine, es reicht ja nicht, dann irgendwie nur eine Geschichte zu haben, sondern wenn ihr das nächste Mal in diese Rolle von dem Charakter schlüpfen wollt, dann wollt ihr ja auch ein bisschen, ihr wollt euch ja eine andere Rolle versetzen und dann eben nicht den Daniel mit einem Schwert in der Hand spielen, ne? Dieses schön oft zitierte Klischee.
Bei der Charaktererschaffung dieser Hintergrundgeschichten sei natürlich noch zu sagen, das hatten wir mal in der Episode über, ich glaube, Geheimnisse, ich bin nicht sicher, wo es dann darum geht, dass ich diese 12-seitige Hintergrundgeschichte habe, aber ich zeige die niemandem.
Ja.
Ich habe hier so viele tolle Ideen drin, aber die kennt nur ich und der Spielleiter.
Ja.
Und die tauchen im Spiel überhaupt nicht auf,
genau.
Weil ich selber würde die niemals erwähnen, weil die sind hier. Ich erzähle ja nicht, dass mein Vater mich hier enterbt hat, nachdem ich versucht habe, seinen Bruder zu töten.
Genau, und das beißt sich mit einem der späteren Punkte, sich möglichst oft und häufig einzubinden, weil das ist ja, ich meine, ich glaube, niemand von uns hätte was dagegen, wenn jemand einen 12-seitigen Bericht darüber schreibt, was er vorher gemacht hat.
Und niemand würde es von uns machen, insofern.
Vollkommen richtig, aber wir hätten auch nichts dagegen, wenn er dennoch in der Lage ist, normal zu spielen. Aber wenn ich das jetzt nicht bei einem, aber dann kann ich ja so mich selber darum kümmern, dass bei einem Lagerfeuer und ähnlichem, dann fängt mein Charakter vielleicht an, davon zu erzählen. Und zu was ist das Ganze Nutze? Vollkommen richtig, wenn ich das nie einsetze. Und am schlimmsten Fall ja noch, wenn ich trotzdem der Matthias mit dem Schwert in der Hand bin und auch, dass diese ganze Geschichte sich auf meinen Charakter ja auch nicht ausgewirkt hat.
Und vor allen Dingen, der Vorteil ist einfach, wenn alle Leute das wissen, dann kann man die Figur anspielen. Dann kann man eben ein Gesprächsthema anschneiden, eben an diesen typischen Lagerfeuergeschichten. Das ist ein wichtiger Punkt noch. Ja. Kommen wir zum zweiten Gebot. Du sollst vorbereitet sein. Ach, das ist eines meiner Lieblingsgebote, und ich darf es auch vorstellen. Beim Spielleiter geht man ja davon aus, dass der vorbereitet sein muss. Und das ist für viele Spieler schon genug. Wenn der Spielleiter vorbereitet ist, dann brauche ich nichts mehr machen. Für mich endet der Spielabend, wenn der Spielleiter sein Buch zuklappt, und der Spielabend beginnt wieder, wenn der Spielleiter sein Buch in 3 Wochen wieder aufklappt.
Ja. Packe ich meine Würfel ein und meinen Charakterbogen, und dann komme ich zum Spielabend. Ja. Und dann werde ich vom Daniel bespaßt. So ist das Ganze
immer. Dann erzählt, worum es geht.
Dann kocht der Daniel noch und, ne?
Richtig, genau. So läuft das. Ja. So muss das sein. Und die Sache ist, als Spieler erwartet man natürlich auch, ich bin ja jetzt hier, ne, und nachdem wir so ein bisschen gequatscht haben, dass wir sofort in die Action reingehen. Ne, sofort hier soll der Spielabend dann losgehen und ja, die Bespaßung beginnt. Das Problem ist allerdings, auch als Spieler sollte ich vorbereitet sein, denn wenn ich vorbereitet bin, können wir schneller zum Spiel kommen. Und unter vorbereitet versteht man so Sachen wie... ich habe den Stufenaufstieg vom letzten Mal gemacht. Ich habe mein Charakterblatt mit. Ich habe meinen Würfel mit. Ich habe meine Miniaturen mit. Und so weiter und so weiter. Das Paradebeispiel, was hier genannt wird, ist der sogenannte Disorganized Dave, der irgendwo in seinem Handschuhfach im Auto sein zerknülltes Charakterblatt irgendwo hat und das nochmal kurz suchen muss, um rauszufinden, wie hoch denn sein Fertigkeitswert bei Klettern ist. Ne? Und solche Sachen sollte man vermeiden.
Ja. Man muss aber jetzt dabei zugeben, dass diese Punkte, auch die du jetzt genannt hast, erstmal nicht mal halb vergleichbar sind mit dem, was ein Spielleiter an Vorbereitung hat. Deswegen ist es ja wirklich, also das, man muss ja wirklich nur
du musst physisch anwesend sein, ja.
Nee, ich wollte gerade so einen Punkt daraus machen, man muss ja wirklich nur die Würfel und den Charakterbogen mitbringen und dann dachte ich mir gerade, scheiße, weißt du, wie oft ich meine Würfel vergesse und dann ohne Block ist, und ohne. Ja. Ne, der typische Spruch ist, glaube ich, dann auch von mir, ja, hat jemand einen Stift?
Ja. Genau. Zum Rollenspielen einen Stift. Und das ist ja wirklich, das ist nur das Minimale an Vorbereitung hier, wovon wir hier reden. Ne? Das ist, der nächste Punkt wäre ja wirklich, was haben wir denn überhaupt beim letzten Mal gemacht? Bist du mental sozusagen hier darauf eingestellt, was beim letzten Mal passiert ist? Nochmal kurz die Notizen durchgehen, die man nicht gemacht hat.
Das ist genau, das ist für mich ein wichtiger Punkt. Ne? So als Spieler auch nicht den, also weil das ist doch für mich selbstverständlich, dass ich dem Spielleiter nicht noch abverlangen kann, dass er für mich jetzt alle Kleinigkeiten und Einzelheiten nochmal detailliert wiedergibt und am besten mir noch, und das ist auch für viele dann nicht selbstverständlich, mir nochmal sagt, welche Art Charakter spiele ich hier eigentlich nochmal. Das sind genau die Punkte, die kann ich jetzt dem Spielleiter nicht auch noch in den Hals schieben. Da muss ich mich jetzt wieder doch selber drum kümmern.
Wobei ich finde, das ist in der Regel das größere Problem als Würfel und Charakterbogen dabei zu
deswegen
haben.
Deswegen.
Also aus meiner Erfahrung, Würfel und Charakterbogen haben die Leute meistens dabei und trotzdem geht am Anfang dann immer der Moment los, was haben wir denn eigentlich nochmal gemacht? Und dann fängt, hatten wir ja auch schon eine Folge drüber, ne? Und man soll mal das als Spielleiter nicht doch selber machen. Da hatten wir in der Folge, glaube ich, gesagt, ist vielleicht ganz praktisch, wenn der Spielleiter am Anfang dieses letzte Mal in Warhammer dann sozusagen nochmal darstellt, was war. Aber genau das passiert nicht so häufig, wie man sich das, glaube ich, als Spielleiter wünscht, dass man vorher nochmal guckt, was war das letzte Mal seine Aufzeichnung, wenn man sie hat durchguckt und sich auch mental darauf vorbereitet, wieder Rollen zu spielen.
Ja, und ich will auch diesen Punkt nicht zu kurz kommen lassen, weil das ist mir dann selber mal passiert, dass man dann zu einem Cthulhu-Spiel kommt und dann spielt man, dann fängt man an zu spielen und nach einer halben Stunde fällt einem auf, ach warte mal, ich spiele ja jetzt heute den Taxifahrer XY. Ich habe die ganze Zeit, ich wäre noch der Professor vom vorletzten Abend. Ja, das ist, ich meine, in dem Falle, wenn alle am Anfang eher etwas langsamer sind und reinkommen müssen, dann fällt das nicht so auf. Ja, ist ja auch niemandem aufgefallen. Aber deswegen weiß ich, dass es nochmal durchaus helfen kann, sich sein Charakterblatt nochmal anzugucken und sich versuchen, ja, das ist eigentlich so eine Spielvorbereitung, ja, das macht man dann in den ersten zwei Minuten, dem Motto, man lässt die Musik laufen und man vergewissert sich nochmal, ach ja, ich bin der und der, ich komme da und daher und das habe ich beim letzten Mal erlebt und deswegen ticke ich so und so und diese Geisteskrankheiten habe ich noch davongetragen. Und diese Sachen haben mich erschüttert und deswegen, und jetzt fange ich an zu spielen als dieser Typ. Oft genug, gerade wenn man jetzt vielleicht überschnell startet, dann muss man aufpassen, dass man überhaupt schon so weit ist und nicht einfach nur als Daniel bespaßt mich nochmal eben, ich finde schon rein. Ja?
Die Sache ist einfach, und das soll dann das Gebot auch abschließen, die Vorbereitung des Spielers hilft dabei, auch schnell in das Spiel reinzukommen. Also wenn ich weiß, wenn ich weiß, wie meine Zauber funktionieren, wenn ich weiß, wie mein Charakter tickt, wenn ich weiß, was wir für Hinweise beim letzten Mal bekommen haben, dann muss ich nicht alles wieder erneut aufrühren, sondern kann sofort ins Spiel starten. Das dritte Gebot: Du sollst in Character spielen.
Passt vielleicht gerade auch zu dem, was Matthias gesagt hat. Nein, ich weiß es nicht, war ja nicht dabei, als er einen Taxifahrer gespielt hat. Aber das Entscheidende ist, man spielt Rollenspiel. Das heißt, man übernimmt eine gewisse Rolle. Man ist nicht mehr Matthias, Patrick, Daniel, der da am Tisch sitzt, sondern man ist, was weiß ich, Sir Edward, der Taxifahrer, warum auch immer der den Sir hat, keine Ahnung. Naja gut, es auf jeden Fall ist
eine interessante Frage.
Ja, du spielst die diese Rolle von dem Typen.
Die hoffentlich in einem 12-Seiten-Essay beantwortet wurde.
Davon gehe ich bei dir wirklich aus, dass du das so ausführlich dargestellt hättest.
Aber dann hast du die Hausaufgaben zu Hause vergessen. Hier. Tut mir leid.
Kann ich nochmal den anderen Charakter spielen, der einfach nur da war? Ja.
Und das heißt, man, wie gesagt, man spielt eine Rolle. Es ist so ein bisschen Schauspielerei dabei. Der handelt vielleicht anders, der agiert anders, der redet vielleicht auch einfach anders. Und darum ist dieses In-Character-Spielen auch wichtig, einfach zu sagen. Ich spreche den Portier mal an und frage ihn, was er über den Typen weiß. Sag zwar, was du machen willst, aber nicht wie. Und ermöglicht natürlich auch ein bisschen schwieriger darauf zu reagieren, als wenn du sagst, was weiß ich, mein Typ geht zu dem hin und sagt, ey Alter, sag mal, wie heißt denn der Typ, der im dritten Stock wohnt? Da reagiert ein Portier dann wahrscheinlich ganz anders drauf, als wenn du ihn freundlich ansprichst, ihm eine Hintergrundgeschichte ausfängst und so weiter. Also du gibst mit so einem In-Character-Spielen viel mehr Möglichkeiten, das, was du tust, auch aufzugreifen. Und darum ist das eine vernünftige Regelung, darüber nachzudenken, es nicht einfach nur indirekt abzuhandeln.
Ja, und das ermuntert auch, meine ich, die anderen Leute am Tisch ein bisschen mehr, als wenn ich das alles so indirekt mache und dann, also dann neigen andere Leute dann natürlich auch dazu. Und man wird vielleicht mit der Zeit, wobei Daniel als Con-Spielleiter ist, das wirst du dem Phänomen bestimmt öfters begegnen. Aber ich kann natürlich andere Leute ermuntern, indem ich alles in quasi direkter Rede mache oder und in Character. Oder ich kann sicherlich auch viele Leute demotivieren, indem ich alles so indirekt erkläre und dann, weil im Grunde gebe ich ja auch den anderen Leuten so ein bisschen das Gefühl mit, ich habe da jetzt auch keine Lust darauf, das Gespräch ausufern zu lassen. Vielleicht überinterpretiere ich da, aber wenn ich sowas indirekt mache, dann habe ich öfters das Gefühl, der vermittelt mir gerade, er will das jetzt auch nicht direkt spielen. Er hat daran gar kein Interesse. Nach dem Motto, wenn ich bei Cthulhu nach irgendwas nachforsche und das indirekt, ja, dann ich schaue das mal im nächsten im Rathaus oder im Zeitungsarchiv oder in der Bibliothek nach, dann ist das für mich ein direktes Signal, ja, das will er jetzt auch kurz abgehandelt haben. Ansonsten hätte er gesagt, ich steige ins Auto und fahre da und da hin und erwarte quasi vom Spieler jetzt, ja, beschreib mir mal die Bibliothek und dann gehe ich zum Schalter und ich frage die junge Frau, ich suche da und danach, wo ist denn die Sektion für die und die Bücher und so weiter und so fort.
Ich glaube, wir hatten ja schon mal die Folge über was ist langweilig und was nicht. Also da haben wir das ja schon mal angesprochen. Also ob man nun in Character lang und ausführlich den Waffenkauf ausspricht oder Kauf ausspielt oder ob man zumindest wenn es dann der 25. Waffenkauf ist oder ob man dann nicht einfach sagt, ich will sowas haben, was kostet's. Klar, das ist so eine Sache, die muss ich einspielen, aber eben darüber nachzudenken und wichtige Dinge dann auch sofort von sich aus einen Charakter zu machen, also finde ich dann auch richtig.
Bitte mich jetzt nicht missverstehen, ich wollte jetzt nicht sagen, dass jeder Bibliotheksgang und Zeitungsarchivgang voll ausgespielt werden muss.
Nein, ich meine, als Spielleiter achtet man dann ja auch vielleicht darauf, wenn man weiß, das ist eine Situation, die jetzt ein bisschen interessanter werden könnte, dann wird man als Spielleiter ja auch darauf reagieren und sagen, jetzt nicht so indirekt, was fragst du denn konkret oder wie fragst du denn konkret? Und da sollte man als Spieler zumindest darauf vorbereitet sein. Vielleicht sagen wir es so. Man sollte also wissen, wie sein Charakter auch in Character solche Situationen handelt. Aber ich glaube, die Regel haben wir durch.
Das vierte Gebot. Du sollst kein Regelfuchser sein.
Regel-Nazis mag niemand. Nächster Punkt. Ja, das ist, glaube ich, ein sehr häufiges Problem und das haben wir, glaube ich, auch ein paar Mal schon angesprochen. Es ist der denkbar schlechteste Zeitpunkt, im Spiel während einer spannenden Szene eine Regel besprechen zu müssen, weil jemand am Tisch der Meinung ist, die wird so und so nicht richtig ausgelegt oder er hat die Wahrheit gepachtet und weiß, nein, das ist so und so gemeint oder wir sollten das so und so uminterpretieren. Das beißt sich gerade mit dem Punkt, den wir bei den Spielleitern hatten, dass, um quasi die Spannung zu erhalten, mal ruhig mal eine Regel brechen darf oder, wenn man die Regel gerade nicht weiß, sie sich einfach mal kurz improvisiert. das, also wenn ich dann einen Regelfuchs drin habe, dann kann ich ja quasi damit rechnen, dass der jetzt aufschreit. Und ja, das ist so ein bisschen eigentlich.
Ich glaube, der entscheidende Unterschied ist ja, wie du dann damit umgehst. Zu sagen, ist das wirklich so als Spieler und versuchen, den Spielleiter mal darauf hinzuweisen, ist ja die eine Sache. Aber wenn du dann sagst, nee, das ist ein Zuschlag von plus 5 anstatt plus 3, fängst dann an, dann hier, das steht im Regelbuch so und so, und dann anstatt einfach, wenn der Spielleiter sagt, können wir das dann nachklären, dann noch weiter nachzuhaken, ist ja noch schlimmer.
Der Zeitpunkt ist das Wichtige. Und natürlich auch die Motivation dahinter, ne? Das hat er ja auch schon beschrieben. Ich meine, mit solchen Leuten haben wir zum Glück nicht viel zu tun, aber man stelle sich jemanden vor, der will jetzt einfach nur, dass alle am Tisch das Spiel jetzt besser verstehen und diese Regel begreifen, wie die gemeint ist, sondern der will für sich einen besseren Vorteil herausschlagen und für seinen Charakter. So, also das heißt, wir haben es noch mit einem Arschloch-Regelfuchs zu tun. Und nicht einfach nur jemandem, der sagt, also der jetzt der Meinung ist, aber die Regel ist so eigentlich nicht gemeint, passt auf, ich erkläre euch mal die Regeln und du hast vollkommen recht, dann kommt nochmal der Punkt dazu, wenn jemand partout nicht begreifen möchte, ist ein guter Punkt, lass das bitte später klären oder am besten nach dem Spielabend setzen wir uns nochmal hin und schauen, oder dann schauen wir das nochmal nach, wie das eigentlich gemeint ist.
Und das ist im Grunde auch alles, was man dazu sagen kann, also.
Wie gesagt, es ist ja auch wirklich ein wichtiges Thema, aber,
Es geht vor allen Dingen, ne, also auch wenn ich als Spieler so ein Typ bin, der eben auch die Regeln dann besser kennt in der Situation und auch das weiß oder auch das Setting besser kennt als der Spielleiter in dem Moment, dann muss man einfach das kann man ja nach dem Spielabend machen.
Ja.
Kann man nach dem Spielabend sagen, pass auf, das mit dem Fallschaden, das war nicht ganz richtig.
Ja.
Das hätte ich eigentlich überleben müssen.
Und genau, und gerade wenn es natürlich für dich auch wichtig ist, ne, wenn du
wenn du jetzt wirklich daran stirbst, dann würde ich, glaube ich, auch sagen, nee, da, guck noch
was
mal.
Was denn? Der muss ja eben ruhig sein.
Nee,
Faust in den Taschen.
Es ist eine Frage von Häufigkeit, von wie man auftritt. Also wenn man jede Kleinigkeit nachhakt und so und damit dem Spielleiter ja auch ja bloßstellt, will ich jetzt nicht sagen, aber im Prinzip sagt, hör mal, ich könnte das viel besser als du, und die Autorität des Spielleiters untergräbt, dann gerät eigentlich das Gefüge einfach auseinander, weil bei jeder Regel, bei jedem Würfelwurf wird dann womöglich erst zu dir geguckt, anstatt zum Spielleiter. Das funktioniert so dann einfach nicht. Und wenn du aber mal sagst, hier, das müsste anders sein, ist das immer eine Frage von, wie oft mache ich das am Spielabend? Mache ich es nur in wirklich Situationen, wo ich sterbe, weil der Fallschaden zu hoch ausgewürfelt worden ist? Oder mache ich es bei jedem Kleinkram und hinterfrage alles, was der Spielleiter tut und versuche mich womöglich damit auch noch in den Vordergrund zu schieben. Womit wir schon fast beim nächsten wären, ne? Aber
genau, das nächste Gebot wäre, du sollst keinen Spaß zerstören. Und zwar vor allen Dingen den Spaß von anderen Leuten. Sollen wir das nächste Gebot gleich mit dazu nehmen? Du sollst höflich sein?
Ja.
Das passt eigentlich gut zusammen. Also ich meine, dass du sollst höflich sein, dürfte ich, denke ich, allen klar sein, oder? Es geht einfach nur darum, das höflich sein, den normalen gesunden Menschenverstand zu gebrauchen.
Da steht aber unter anderem in dem Artikel auch, du sollst andere Leute nicht unterbrechen und anderen Leuten ihren
Das ist überhaupt nicht wichtig.
Also da wollte ich doch meinen Punkt
draus machen. Das war das Höflichsein, das war der sechste Punkt. Jetzt habe ich dem Patrick seinen Punkt weggenommen.
Ja, dann muss ich wohl den fünften machen. Aber du wolltest zum Nicht-Unterbrechen sagen.
Ich muss sagen, weil man hat da verschiedene Ausprägungen und ich weiß nicht, ob ihr das in unserem Podcast mitbekommen habt, aber ich halte nicht viel davon.
Du bist ein extremer Unterbrecher, ja.
Du hast mich jetzt auch wieder unterbrochen, ja? Haben wir jetzt? Wir sind uns da einig quasi, am Spieltisch.
Das war ja auch schon Kritikpunkt an unserem Podcast. Wir sehen auch einfach nicht, wenn das Lämpchen von dem langen Mann auch redet. Es ist ja eine Frage, wie. Also wenn ich mir jetzt vorstelle, du hast da einen Charakter und der ist in Character und erzählt gerade irgendwas und redet euch da um Kopf und Kragen, da würde wahrscheinlich auch der andere Charakter-Spieler reagieren und sagen, nee, er war irgendwie so und so. Also das ist ja eine Frage von Normalität, wenn du immer jemanden hast, der womöglich sehr schüchtern im Rollenspiel ist und dann fängt seine ersten Sätze, oh Mann, das klingt jetzt so wie ein Kleinkind. Aber keine Ahnung. Jemand, ja, der dann aus sich rauskommt und anfängt zu reden und du versuchst dich dann wieder in den Vordergrund zu schieben.
Ja, weil ich ein besserer Rollenspieler bin als der.
Ja, aber dann sind wir auch schon wieder beim Punkt, dann nimmst du ihm ja den Spaß und dann braucht er irgendwann nicht mehr mitmachen, weil du besser bist als er.
Richtig.
Und jetzt, genau, jetzt sind wir nämlich an einem wichtigen Punkt, diese Spaßgeschichte. Das finde ich, da sind nämlich so ein paar Sachen bei, die ich eigentlich ganz interessant finde. Ich meine, gut, dass man nicht
mit Würfeln werfen soll.
Ja.
So, Entschuldigung, aber das steht hier als Punkt.
Und dass du nicht ständig hier den Tisch verlassen sollst, weil du, was weiß ich, hier gerade noch irgendwie was anderes hast oder telefonieren musst oder was weiß ich.
Klaut dann mir meinen fünften Punkt auch noch.
Ja. Echt? Okay.
Nein, mach das einfach.
Ja, wir springen ja. Fünf und sechs gehen so ineinander über.
Und es macht auch keinen Spaß, sich über andere Charaktere und ihre Ideen lustig zu machen. Also ich denke, wir sind alle erwachsene Leute mittlerweile. Das dürfte eigentlich nicht passieren. Aber die Frage ist, das würde mich jetzt interessieren, was wäre denn euer Ding? Was würde euch denn den Spaß verderben am Rollenspiel? Also ich hätte da zum Beispiel was, aber ich.
Ja, dann starte du dann, damit wir sehen können, wohin die Reise geht.
Was ich nicht mag, ist, wenn mir Leute vorschreiben, wie ich meinen Charakter zu spielen habe. Ich kann das bei Brettspielen, kenne ich das zum Beispiel auch, wenn mir dann gesagt wird, du musst da und dahin gehen, um jetzt das und das zu machen. Ich hasse das.
Ja, aber das ist ein kooperatives Spiel gewesen, ja. Daniel. Und die anderen Leute hatten das Gefühl, du hast das System nicht verstanden.
Ich hasse das, wenn das, und beim Rollenspiel hasse ich das noch mehr.
Ja, beim Rollenspiel macht es wirklich keinen Sinn, das nicht zu.
Beim Rollenspiel ist es glücklicherweise nicht so häufig, aber das ist eben so ein Ding, daraus ziehe ich meinen Spaß, eben die Entscheidung zu treffen. Und wenn ich bewusst Entscheidungen treffe, die zum Beispiel schlecht sind, um Konflikt herbeizuführen, dann ist das, daraus ziehe ich dann eben auch den Spaß am Spiel.
Passiert dir das so häufig, dass dir dann jemand reingräbt und sagt, nein, so würde dein Charakter jetzt aber nicht.
Es passiert eigentlich fast nie, ja, weil ich immer der Spielleiter bin.
Das ist
aber der Punkt, ja. Aber ab und an, ich meine, das ist mir jetzt noch nie so gravierend passiert, aber das wäre zum Beispiel ein Ding, wo ich sagen muss, da hätte ich dann den Spaß dran verloren.
Ja, damit überfährst du mich jetzt gerade ein bisschen. Ansonsten hätte ich jetzt wahrscheinlich nur kurzfristig jetzt antworten müsste, würde ich sagen, ich mag es natürlich nicht, wenn der Spielleiter elementare Regeln einfach unterschlägt.
Ja, ja gut, wenn
weil er, so weil er die Regeln nicht kennt, zum Beispiel. Ach so. Sowas kotzt mich an.
Okay, du bist so ein Regelnazi, also.
Ich bin kein Regelnazi, nicht in aller Kleinigkeit, und ich würde auch immer Regeln brechen, wenn es die Szene erfordert und wenn sie dadurch spannender und spaßiger ist. Ja, gerade wenn es zum Kampf kommt und ähnliches, dann muss man, also gehöre ich zu den Leuten, die verlassen sich dann aufs System, dass das System ausbalanciert ist. Und wenn dann Regeln einfach so improvisiert werden, die eigentlich abgedeckt sind und auf die ich mich verlassen habe bei der Charaktererschaffung, dann bin ich angepisst, ja.
Ja, man muss da auch überlegen. Ich glaube, bei mir wäre es, glaube ich, so ein bisschen was wie ähnlich wie bei dir, wenn mir in den Charakter reingesprochen wird. Und zwar jetzt weniger auf der Ebene von, du musst jetzt das und das machen, weil das habe ich noch nicht erlebt, außer in Kindeszeiten, was auch immer, wenn man da mit Playmobil, Lego oder was gespielt hat, und du musst jetzt das und das machen. Das kennt man alles noch, aber im Rollenspiel hatte ich das noch nicht. Aber wenn man so den Eindruck hat, man hat bewusst irgendeine Schwäche für den Charakter gewählt und nimmt nicht, was weiß ich, den Superbogen, sondern die Armbrust, weil die zum Charakterkonzept besser gehört, und kriegt dann zu hören irgendwie, ja, du hättest aber hier, wenn du die nimmst, bist du besser dran. Also diese Regelbezogenheit auf den Charakter, weil dann ist das eben so. Dann habe ich mich da bewusst für entschieden und da muss man damit leben. Und das finde ich so ein bisschen problematisch. Aber das passt eben zu dem Don't make fun of players, characters and ideas.
Matthias, warum hast du denn jetzt hier diesen Kleriker-Zauber genommen? Das ist doch völlig unsinnig. Du musst das, das und das nehmen, damit
ich
du hier
ich habe nicht gesagt, den Boni dass, also kannst. Ich wollte jetzt absichtlich einen anderen Punkt nehmen, weil der mich natürlich, also der ist selbstverständlich. Also ich könnte mir das gar nicht vorstellen, dass mir einer von links oder rechts da reinredet, welche Zauber ich zu wählen habe und welche Talente ich jetzt besser nehme. Boah, verdammte Flucht, das hatten wir aber schon mal.
Ja, natürlich hatten wir das schon.
Gerade bei Kampfsachen, ja, hast du dann immer, das Talent wäre aber viel besser, wenn du das jetzt nehmen würdest. Oder du musst ja überlegen hier, dann baut baut das Talent darauf auf, genau, und so weiter, ne? Ja. Weil jetzt jemand die Regeln da besser kennt, ja, oder
wieso
so.
Spielst du überhaupt einen Zwerg? Du könntest viel besser ein was weiß ich spielen oder so.
Genau,
ne?
Hier.
Ne? Machst du hier einen Halbling hier.
Also der macht viel mehr Schaden und der, ja, hat hier Werfen richtig, plus genau. eins und dann genau. könntest du den sehen, einen super Messerwerfer, könntest du den bauen und so weiter. Ja, du hast schon recht. Ja, ich wollte ein interessanter Punkt, der ja, vielleicht dann jetzt auch weniger kampforientiert ist, bevor ich hier den falschen Eindruck erwecke, den kann man vielleicht
auch
machen.
Ach, du machst das schon ganz gerne.
Ja, vielen Dank. Ist schon, wäre zum Beispiel, wenn man darüber kann ich mir vorstellen, das würde mich richtig aufregen, wenn man ein Spiel leitet, wenn man sein System vorstellt, wenn man seine Version des Systems hat und dann weiß es jemand besser, weil der das im Buch XY gelesen hat. Also, das ist etwas, okay, ja, ich meine, das ist auch...
Aber das ist jetzt schon Spielleiter, ne? Aber gut, auch der soll seinen Spaß am Tisch haben.
Ja.
Sollte man vielleicht auch mal nochmal erwähnen. Auch der Spielleiter soll Spaß haben.
Ja, aber das ist, wir reden ja immer sehr häufig über Spielleiter. Das ist
nein, ich finde auch aus der Sicht des Spielers mal deutlich zu machen, auch der muss Spaß haben. Ich weiß nicht, ob das noch kommt, aber ich finde dann so Feedback, ich glaube, das kommt aber vielleicht nochmal. Ansonsten packe ich es am Ende nochmal. Ist ein wichtiger. Aber jetzt wir weichen total ab, aber wie ist das denn bei dir, wenn Regeln, wenn du die so scheibchenweise aufbaust? Also bei komplexen Systemen oder auch bei DSA, als ich damit angefangen habe, mit meinen Spielern, habe ich erstmal so ein Grundgerüst von Kampfregeln genommen und später dann das immer erweitert, wenn man so das eine drin hatte. Muss man bei dir mit dem kompletten Paket anfangen oder?
Ich nehme an, du sprichst mit mir.
Genau, weil das für dich gerade so ein Punkt war. Einfach nur mal aus Interesse.
Das ist völlig in Ordnung. Weil okay. Dann haben sich alle darauf verständigt, dass wir jetzt erstmal mit einem Grundsystem der Regeln, das mache ich doch ähnlich. Gerade wenn du neue Systeme anbeginnst und die vielleicht etwas schwieriger sind, dann fängst du mit einem Grundkonzept an. Und bei DSA, wenn du mir das, hattest mir, glaube ich, damals erzählt, dann gibt's wirklich diese quasi Regelkategorien und dann erweiterst du die immer mehr mit sowieso Module, wenn du so willst. Ja. Das ist super, da hätte ich überhaupt nichts gegen. Nein, ich meine, mit dem Punkt habe ich ein Extrem angesprochen, wenn man quasi Regeln dafür hat und die Regeln klar abgedeckt sind und auf die hat man sich eigentlich schon geeinigt und die werden jetzt
Ich kann dich gut verstehen. Bei solche Sachen wie zum Beispiel es gibt extra ein Talent dafür, dass du schnell nachladen kannst. Sowas.
Genau.
Und dann hast du das gewählt, aber alle scheinen irgendwie schnell nachzuladen und ich habe das Talent hier irgendwie umsonst gewählt.
Ja, Initiative oder ähnliches. Ja. Zum Beispiel, und dann wird das und der Spielleiter, ne, macht so einen Handschlag und sagt, aber weil das jetzt hier, ihr habt das und das gemacht, ihr dürft jetzt alle vorher agieren oder auch immer. Und dann fühlt man sich ein bisschen wie, ich bin jetzt hier benachteiligt, weil ich der Einzige bin, der die Regeln kennt. Also ne, in die Position.
Das kann ich verstehen, ja. Gut. Ich gelobe Besserung.
Nein, aber ansonsten...
Weißt du, und das von jemandem, der hier so nach und nach... Ihr müsst mal sehen... Wisst ihr eigentlich, wie der Daniel hier versucht, faire Begegnungen auseinanderzuwürfeln? Das macht der mit dem Handstreich, ey.
Das ist... Was denn? Das funktioniert alles hier.
Ja. Genau, vor allen Dingen, weil es hinter dem Spielleiterschirm passiert. Das ist dann, deswegen kommt das. Da haben wir wirklich hier, das ist unterschiedlich hier. Ich wäre jemand, der gibt sich Mühe dabei, das fair ablaufen zu lassen und dann euch quasi, ihr habt diese Begegnung und ihr müsst jetzt damit fertig werden und ich sehe zu, dass ich möglichst wenig interveniere, weil ich mir vorher Gedanken darüber gemacht habe, wie ihr diese Begegnung gewinnen könnt. So. Ne, wenn ich dann quasi aber, und Daniel ist dann eher ein Typ, ich will aber jetzt das hier gegen den roten Drachen hier kämpfen. Ich wollte immer schon mal, dass meine Gruppe gegen den roten Drachen kämpft. Und wenn die das nicht schaffen, wenn die am Ende verlieren, dann schnitzen wir hier noch ein bisschen dran rum, ne? Oder vielleicht lassen wir dann da doch den Gegenstand auftauchen, den die Gruppe braucht und so weiter.
Ja, das kommt drauf an.
Wir müssen mal eine Folge dann der faire Spielleiter machen, wenn das ein Punkt ist. Wir sind aber eigentlich bei den Spielern.
Ja, das du hast vollkommen recht, ja.
Gut, das sechste Gebot, du sollst höflich sein, haben wir im Grunde schon bearbeitet. Da geht's einfach nur um den normalen Menschenverstand, dass man hier mit anderen Menschen am Tisch sitzt.
Ich finde noch eins wichtig, das ist jetzt bei 5, gehört aber eigentlich auch an 6, nämlich zuhören. Es gibt manchmal auch Situationen, wo man nicht dabei ist im Spiel und dann sollte man eins nicht tun, nicht mit dem Nachbarn, der auch nicht dabei ist, plötzlich ein Nebengespräch am Tisch anfangen, finde ich dann immer sehr irritierend. Und ablenkend, wenn dann noch andere groß rumblabbern. Und zum anderen, hör doch einfach zu. Also, Man kann in vielen Fällen ja davon ausgehen, dass wenn die Gruppe sich aufteilt, der eine Teil dem anderen das irgendwann erzählen wird, was da passiert ist. Und wenn man dann nicht große Lust darauf hat, das wirklich getrennt zu machen, dann kann man ja vielleicht einfach zuhören, dann kann man das später sehr viel schneller abhandeln und den Wissensaustausch eben indirekt darstellen, anstatt dass dann die anderen Spieler den einen Spieler nochmal erzählen müssen, was in dieser Geschichte passiert ist und man dadurch auch Zeit verliert. Das ist ist so eine Sache, einfach zuhören, ein bisschen aufpassen.
Das ist ein sehr guter Punkt, Patrick, weil ich mag das nicht, wenn du, wenn ich mein eigenes Spiel habe, du auf deinem iPhone rumspielst zum Beispiel.
Das mache ich sehr selten. Ich gehe dafür immer auf Toilette.
Ja, ich weiß. So wie ich.
Und während der Patrick hier sich mit dem toten Sigma-Priester unterhält, planst du schon mit dem anderen Mitspieler hier die Karriere. Das war beim letzten Mal.
Wirklich? Haben Dirk und ich da.
Ja, nein, das aber, war so.
Nein, aber das und darum geht's.
Oder weißt du, worum es noch geht bei dem Sigma-Priester?
Ich weiß überhaupt nicht mehr von dem toten
Sigma-Priester. Also.
Ich habe bestimmt irgendwo Notizen.
Aber gut, ja. Das wollte ich noch angesprochen haben. Ich werde bei meinem iPhone besser aufpassen. Gut, dass wir diesen Podcast haben. Da können wir dann noch die Dynamik schon, in der Gruppe noch ein bisschen verbessern.
Ja, du hast recht.
Sehr schön, ja.
Ein bisschen, wir verbessern uns.
Wenn wir dann nach diesem Podcast überhaupt noch weitersprechen. Ja,
also. Genau, und ich sehe zu, dass ich keine Karriereplanung mehr mache, während die anderen spielen.
Ja. Gut. Das siebte Gebot. Du sollst aussprechen, was du denkst.
Ja, das ist eigentlich der Kontrapunkt zu dem, du sollst kein Regelfuchs sein. Natürlich heißt das nicht, dass man nicht die Klappe aufmachen darf, wenn einem irgendwas nicht gefällt. Das gehört natürlich auch so ein bisschen zum Spaß haben. Und gleichzeitig ist in diesem Punkt jetzt eigentlich nicht nur Kritik mit gemeint, sondern auch, wenn ich spielrelevante Infos habe, wenn ich also auch dieses laut überlegen, er hat dann hier so Beispiele, ob dann da ob da Geheimtüren sind und so weiter. Also wenn ich mit solchen Ideen laut hantiere, dann sind das natürlich auch gerne mal Hilfestellungen für einen Spielleiter und auch etwas, worauf andere Leute sich beziehen können, um auch so ein Rollenspiel vielleicht noch am Laufen zu halten. Dennoch muss ich sagen, ist das ein, ich meine, ihr habt das hier gemerkt, wir halten uns ja auch mit Kritik jetzt gegenüber Spielern und Spielleitern nicht zurück und das ist ja eigentlich auch der Punkt, der das Ganze am Laufen hält. Also ich könnte ja jetzt auch sagen, ich halte mich mit meiner Kritik zurück und sag dem Daniel nicht, dass ich dann nicht mag, wenn ich das Gefühl habe, seine Kämpfe sind mir zu beliebig. Ja? Das könnte ich jetzt auch für mich behalten, ja?
Boah, beim nächsten Mal, hör mal, da kriegst du hier.
Ja. Ich habe ja nicht gesagt, die sind allzu einfach, aber ne, so.
Ja.
So,
das ist genau das, was ich vorhin eigentlich dann schon, das Feedback vielleicht auch gegenüber dem Spielleiter oder auch anderen Spielern, zu sagen, hör mal, die Aktion fand ich jetzt nicht so gut, kann ja auch gegenüber einem anderen Spieler gerichtet sein. Die hat mir den Spaß an so einem Abend verdorben, so ungefähr, oder hat mir in dem Moment, fand ich die einfach blöd. Sowas zu sagen, ist ja okay, und dann darüber zu sprechen, anstatt dass du dir denkst, boah, eigentlich habe ich überhaupt gar keine Lust darauf, der Spielleiter sollte mal das und das machen, der macht immer zu viel Kämpfe, zu beliebige Kämpfe, zu wenig Kämpfe, der macht keinen schönen Plots da rein, ich habe hier eben die schöne Vorlage geliefert, warum spielt der die nie an? Das bringt natürlich viel, wenn du das in deinem Kopf dir da Gedanken drüber machst, dich darüber ärgerst, nur der Spielleiter merkt es vielleicht einfach gar nicht und dann einfach mal sagen, hier, so muss man es ändern, das fände ich ein bisschen besser, kann man da was machen, also Feedback ist bei mir immer ganz oben, als Spieler hätte ich gerne, kriegt man nur viel zu selten.
Genauso wie Ideen reinschmeißen, die mir gerade durch den Kopf gehen. Es hilft als Spielleiter nichts, wenn man nachträglich hört, boah, da hätte ich mir gewünscht, dass da jetzt ein Geheimgang gewesen wäre. Oder hier, ist ja wohl eindeutig, dass der Fürst mit dem Orkstamm unter einer Decke steht.
Genau, oder
das hilft mir nur was, wenn das im Spiel kommt. Ja,
oder zum Beispiel, was weiß ich, wir sollen die Burg erstürmen und dann im Nachhinein lässt du vielleicht so, ach, das hätte ich aber gerne gefunden, wenn wir durch die Kanalisation hätten gehen können und so weiter.
Ja, genau.
Das ist die müssen vorher kommen. Vielleicht, ne, wie wir auch später noch feststellen werden, sind wir ja alle da, um Spaß zu haben. Also, ne, warum nicht dem Spielleiter wenigstens die Gelegenheit geben, sowas vielleicht ansatzweise einzufügen.
Das achte Gebot. Du sollst den Worten des Spielleiters folgen. Nun ja, wir spielen ja hier ein Spiel, was sich mit Kommunikation beschäftigt. Und wenn ich mich an der Kommunikation nicht beteilige und auch nicht zuhöre, dann ist es irgendwie völlig sinnlos. Der Spielleiter gibt die ganze Zeit Informationen über alle Aktionen, die die Spieler nicht machen, weiter. Also er erzählt, wie die Landschaft ist, er erzählt, was die Gegner machen und so weiter. Wenn ich da nicht zuhöre, kann ich natürlich auch schlecht mit dem arbeiten, was der Spielleiter mir gibt. Das dürfte wohl offensichtlich sein.
Eigentlich, es fällt mir schwer darauf, noch das noch irgendwie zu kommentieren, weil, ja, logisch, wie soll ich mich auch in die Rahmenhandlung einpassen? Entweder, wenn ich im schlimmsten Fall nicht weiß, wo ich gerade bin, weil ich nicht hingehört habe, oder weil ich vielleicht zum Beispiel in einem vielleicht sogar noch schlimmeren Fall den Plot auch nicht begriffen habe und nicht weiß, mit welchem Grafen habe ich es jetzt hier zu tun, und dann mich quasi verstört zu meinem Mitkollegen umdrehen muss. Hat der Typ uns jetzt verraten oder wo sind wir gerade? Ja, also so kann das Ganze ja nicht funktionieren.
Was Regeln betrifft, es gilt ja oft, dass der Spielleiter immer recht hat. Das würde ich nicht unbedingt sagen. Es ist vollkommen in Ordnung, den Spielleiter auch herauszufordern, wenn es um gewisse Mechanismen geht und so weiter. Die Frage ist nur, ist das im Moment der richtige Zeitpunkt dafür? Ja,
ich kriege auch immer ein bisschen das Naserümpfen, wenn mir jemand mit der Autorität und natürlichen Autorität und des Spielleiters kommt, da das ist sowas mag ich nicht. Wir sind alle erwachsene Menschen, die da am Tisch sitzen und dieses Spiel spielen wollen. So, und dann brauche ich auch nicht jetzt so zu tun, ja, als wäre der Meister, der da vorne sitzt, der Spieler jetzt, als wäre der die allumfassende Autorität. Und
allein das Wort alleine schon, der Meister, das ist schon
Absicht, ja.
Ja, ja. Ja, ich weiß. Ja, also ist nicht umsonst bevorzuge ich eher Spielleiter als Meister, aber gut. Das 9. Gebot. Du sollst dich einbringen, wann immer es möglich ist.
Genau, da geht's eigentlich um zwei Aspekte, nämlich im Spiel und außerhalb. Irgendwann hatten wir mal am Spielleiterschirm den Zettel hängen, wenn dir langweilig ist, dann tu was.
Anon Armies.
Genau, und ich glaube, das ist eigentlich eine gute Regel, die man sich merken sollte und die man mit ins Spiel reinbringen soll. Also nicht immer darauf zu warten, der Spielleiter erzählt was und dann kommt die obligatorische Frage, was tut ihr? Passiert bei uns eigentlich seltener, dass das so aktiv gefragt wird, aber das wäre so der problematischste Ablauf. Der Spielleiter erzählt was tut ihr, wartet die Reaktion ab, liest den nächsten Text vor, fragt, was tut ihr. Nein, agiert zwischendurch, fragt nach, handelt, legt einfach los und damit kommen ja auch Prozesse bei anderen Spielern in Gang. Also wenn ihr was tut, dann reagieren andere darauf. Das heißt, sucht euch was, macht was, werdet aktiv. Das ist sozusagen im Spiel, was eure Charaktere tun, wenn ihr Rollen spielt. Das andere ist aber auch, sich in die Organisation hineinzubringen. Also zu sagen, ich mache heute mal Notizen und stelle die allen zur Verfügung. Ich kümmere mich um die Karte von dem Dungeon, in dem wir gerade unterwegs sind. So verschiedene Kleinigkeiten. Manche Gruppen machen ja die Initiativreihenfolge, lassen sie von Spielern handhaben. Also so, was kann ich alles machen, um den Spielleiter vielleicht zu entlasten, um dafür zu sorgen, dass er nicht alles machen muss, dass er nicht noch dazwischen immer eine kurze Zusammenfassung rumschicken muss. So bestimmte Dinge am Spielabend übernehme ich, dann kann er sich in Ruhe auf das Abenteuer und die Leitung konzentrieren.
Das ist ein wichtiger Punkt, muss ich sagen. Das finde ich, das ist wahrscheinlich das Wichtigste überhaupt für Spieler, finde ich. Liegt vielleicht auch daran, weil ich hoffentlich der Spielleiter bin. Das Problem ist, und da haben wir wieder genau dasselbe, was wir gerade in dem Punkt vorher hatten. Der Spielleiter wird auf so ein Podest gehoben. Da schiebt man dann auch alle Dinge hin, die man nicht so gerne machen möchte. Und ich meine, ich kenne das auch von anderen Gruppen, wo es dann geht, dass überhaupt keiner den Spielleiter mehr machen möchte, weil das einfach so viel Arbeit ist. Weil der die Regeln lesen muss, die Hintergrundsettings machen muss, der muss den Spielabend gestalten, der muss die NSCs auswürfeln, der muss dann im Spiel die ganzen, das Spiel am Laufen halten, der muss die Nachbereitung für das Abenteuer machen, dann macht er noch die Handouts und so weiter und so weiter und so weiter. Unheimlich viele Aufgaben, die auf einer Person lasten, die sehr frustrierend sind. Und das ist einfach ungleiche Aufgabenverteilung, weil wir spielen ja alle das Spiel. Warum muss eine Person das die ganze Zeit machen? Ja,
ich erinnere gerne daran, dass da hatte mich der Dirk auch ein bisschen zu angetrieben. Ich weiß noch, als ich mir erklärt habe, wie wir wie ich mit Warhammer 40.000 umgegangen bin und dann eigentlich von dieser Regelflut und dem Level-Up-System überhaupt nicht beeindruckt war und das eigentlich auch nicht gut fand und dann auch meinte, selbst das ist etwas, was ich weiß, das müsste ich meinen Spielern, also da müsste ich helfen und am besten sogar das Level-Up noch für die machen. Und er guckte mich an und sagte mir, ja, aber wieso, sowas ist doch dann, also das kann doch unmöglich jetzt deine Aufgabe sein. Und ja, natürlich, der Mann hatte recht. Das, also da brauchen wir uns gar nicht. Ja. Also ein bisschen was muss ich von den Spielern auch erwarten dürfen als Spielleiter. Und wenn es heißt, einfach nur mal sich so eine Liste anzugucken, warte mal, ich habe jetzt 300 XP, davon kann ich die und die Fertigkeit kaufen, welche davon nehme ich denn? So, und ja, das ist, um auf den Gesamtpunkt nochmal einzugehen, wo ich sage, ja, jetzt nach so einer guten Stunde Aufnahmezeit kommen wir jetzt endlich zu dem von mir auch gefühlten Hauptpunkt. Und der ist wirklich die eigene Verantwortung wahrzunehmen, dass man an diesem Tisch sitzt und ja, also und weswegen ich auch immer sage, weswegen es hilft, mal im Spielleitersessel gesessen zu haben. So ein Spiel kann nicht funktionieren, wenn die Spieler alle nur lauschen, wenn die bespaßt werden wollen, wenn die eine Geschichte erzählt haben wollen, in denen sie ab und zu mal reagieren. Ja, agieren ist das Zauberwort. In dieser Welt, die der Spielleiter mir beschreibt, genau, wenn mir langweilig ist, tu was, aber auch, ne, nicht nur, ich muss sagen, das ist ein Gedanke, der sollte dir nicht nur kommen, wenn dir langweilig ist. Ja, dann im notwendigen Fall. Aber technisch gesehen musst du eigentlich, also ich empfinde das als meine Verantwortung als Spieler ständig, mir zu überlegen, wie kann ich jetzt gerade diesen Spielabend hier bereichern, welche Aktionen kann ich machen, die jetzt nicht nur quasi das Spiel torpedieren, sondern die aktiv helfen, das Ganze hier voranzubringen und in denen sich dann auch das was neue Ideen für den Spielleiter darstellen können und was vielleicht auch Motivation und Ansatzpunkt ist für meine anderen Spielercharaktere, die dann sich vielleicht auch beteiligen können dabei. Ich muss sagen, das sollte eigentlich ständig in deinem Hinterkopf sein, dass du dich nicht damit zufrieden geben darfst, da zu sitzen. Ich habe hier meinen Taxifahrer und jetzt bin ich mal gespannt, welche Horrorerlebnisse der hier heute erlebt und mit welchen Wahnsinnsaktionen ich dann, also in dem Falle war es buchstäblich gemeint, mit welchem Wahnsinn ich darauf reagieren sollte. Also das ist für mich wirklich der ultimative Punkt, ja.
Und das ist nur im Spielabend. Auch außerhalb des Spielabends kann man sich mit Rollenspiel beschäftigen. Das gerade wenn man das ist, es ist ja eben ein Hobby.
Ja, also genau, da kam ich, das war der Punkt, den ich als erstes gemacht habe und das hat mir dann auch, weil ich da vielleicht auch selber ein bisschen eingeschlafen bin und dann also auch wenn ich begreife quasi, welche Verantwortung ich habe während des Spielabends, ist es mir vielleicht auch ein wenig abgegangen, dass man außerhalb des Spielabends sich wirklich vielleicht mit der Zeit gehen lässt und sagt, also mehr als meine Würfel und mein Blatt Papier brauche ich eigentlich nicht und dann fahre ich da hin und werde bespaßt. Ja, also beziehungsweise helft dann vielleicht mit, aber in der Zeit außerhalb des Rollenspiels brauche ich eigentlich nichts zu tun. Und ja, das ist eigentlich auch ein guter Punkt, den musste man mir vielleicht doch auch wieder ein bisschen eröffnen. Ja, ich kann nicht als Spielleiter da sitzen und sagen, Leute, macht mal was, liest euch mal bitte mit die Regeln durch, die Listen durch, damit ihr euren Charakter aufleveln könnt und gleichzeitig sitze ich selber als Spieler da und denke mir, ja gut, hoffentlich habe ich das bis zum nächsten Spielabend wieder behalten, weil in der Zwischenzeit habe ich keine Zeit dafür.
Ja, genau, ja. Als ob der Spielleiter mehr Zeit hätte. Das ist immer der.
Und der investiert Geschichte, ja schon mehr Zeit als. Ich meine, das ist für alle Leute ja klar. Und deswegen ist mir von vornherein, also darf diese Erwartungshaltung da nicht entstehen. Also und genau das ist für mich der Punkt, der mit am wichtigsten ist. Genau, wenn der Spielabend mies läuft, dann ist eigentlich das Schlimmste, also die Spieler, die dann sagen, ach, da liegt jetzt hier am Spielleiter, der hat Mist gebaut, also die musst du eigentlich sofort achtkantig rausschmeißen. Ja, sowas geht nicht.
Ja, es ist, genau, der Gewinn und Verlust eines Spielabends liegt
also dann an einer dann Person haben die Leute nicht begriffen, ja, welche Macht und Möglichkeiten sie als Spieler haben, auch untereinander. Wie viele Spielabende hat es gegeben, in der der Plot quasi null vorangetrieben ist, aber die Leute, die Spieler in der Welt agieren, miteinander Gespräche führen und so weiter. Ich meine, unsere, das passiert bei uns seltener, weil wir eben so wenig Spielzeit haben und deswegen immer quasi uns darauf verabreden, dass wir möglichst zusehen, auch den Plot voranzubringen. Aber technisch gesehen wissen wir alle, es ist möglich und das passiert auch häufig, noch häufig genug. dass man Zeit in Anführungszeichen damit vertrödelt, die Charaktere miteinander spielen zu lassen, bei Unterhaltungen, bei diversen Tavernenaufenthalten und so weiter, in denen rumgealbert wird, in denen aber dann so eine Bindung zwischen den Charakteren und deren Entwicklung vorangetrieben wird, auch innerhalb dieser Fantasy, Sci-Fi, was auch immer Welt. Ja, und das sind genug Möglichkeiten, die Spieler auch haben, unabhängig von dem, was vielleicht gerade der Spieler, und wenn der Spieler da gerade wirklich Müll abliefert, aber dann ist das war noch nie eine Entschuldigung, sich nicht dennoch einen schönen Spieleabend damit zu machen, weil ich habe ja noch andere Leute da.
Ich finde vielleicht nochmal einen anderen Aspekt, was so die Zwischenzeit angeht. Ich finde es aus einem anderen Grund noch super, alles auf den Spielleiter abzuladen, weil dann auch der Spielleiter ist nur ein Mensch, dann vergisst er irgendwie eine Kleinigkeit oder was auch immer, die zwischen den Charakteren passiert ist, eben nicht mit dem Plot zu tun hat. Und dann wird man angeguckt nach dem Motto, ja, das war aber so und was weiß ich. Helft ihm doch, also das ist ja nicht nur so, er muss sich alles merken und ihr guckt am nächsten Tag erstmal, oder man als Spieler guckt man sich dann erstmal an und was war denn dann noch und versucht den Plot zusammenzukriegen und ärgert sich dann womöglich über einen Spielleiter, der dann irgendeine kleine Charaktergeschichte von einem Charakter dann nicht mehr auf dem Schirm hatte. Also das ist eben eine zweiseitige Geschichte und von daher gehört so eine gute Vorbereitung oder Nachbereitung vielleicht eher. Die Nachbereitung sollte man auch ein bisschen aufteilen.
Gut, das 10. Gebot und auch das letzte. Du sollst Spaß und Burnout vermeiden.
Nein.
Nein, du sollst Spaß haben und Burnout. Genau, hier gibt's keinen Spaß. Der Spaß.
Aber es gibt auch keinen Burnout.
Genau, wir sind ja schließlich nicht hier, um Spaß zu haben.
So mächtig kann die Betonung sein. So. Ja, das vereinigt viele Punkte, die wir während dieser vorhergehenden neuen Gebote eigentlich immer wieder angesprochen haben, dass alle Beteiligten, ob das die Punkte waren zum Beispiel, dass ich meinen Mund aufmachen muss, auch wenn mir was nicht gefällt, dass ich sich Kritik äußern darf und sollte, wenn mir was nicht gefällt. Sowohl an Spieler als auch an Spielleiter, dass ich höflich und zuvorkommend sein soll. Ja, viele dieser, normalen Umgangsformen auch hier beherrschen soll. Ja, damit alle daran noch Spaß haben und ich nicht. Und in dem Fall ist ja Burnout mehr oder weniger so gemeint, dass ich quasi meinen Ärger und Zwist mit der Gruppe, mit dem System, mit dem Spielleiter in mich hereinfresse und nachher vielleicht einfach nur sage, wisst ihr was, Leute, ich habe überhaupt keine Lust mehr. Hier das und das gefiel mir von Anfang an nicht und man quasi in erstaunte Gesichter, dann darf man sich eben nicht wundern, wenn man in gestaunte Gesichter blickt, die dann, ja, warum hast du das nicht vorher gesagt? Ja, und das ist natürlich auch das mit Recht.
Es gilt im Grunde, Frustration zu vermeiden, Stress zu vermeiden. Ich kann mir vorstellen, wenn man dreimal die Woche spielt, dass das auch stressig sein kann.
Genau, dann kann man so genau viele der Punkte, um sowas zu verhindern, natürlich auch mal. Ich meine, sowas machen wir ja dann auch immer hin und wieder, aber wenn man jetzt dreimal die Woche spielt, dann wird sowas natürlich noch wichtiger, dass man mal das System wechselt, ne, neuen Charakteren vielleicht auch mal, ob das Setting ist, das Regelsystem oder dass man nochmal was anderes spielt. Oder genau, einen der interessanten Punkte, ich glaube, den wir auch bei dem Spielleiter ja hatten. Auch als Spieler gilt natürlich, das Ganze wird nicht leicht, wenn man gerade ordentlich Stress hatte und eine schlechte Laune hat. Wenn man mit einer schlechten Laune auch als Spieler macht man vielleicht, als Spieler hat man vielleicht noch die Möglichkeit, die Klappe zu halten, aber wie ihr gerade in meiner kurzen Ausführung gemerkt habt, ist das eigentlich keine gute Idee. Also das ist, dann habt ihr eigentlich, also ihr wisst dann aber wenigstens, ihr habt heute nicht das getan, was ihr abziehen wolltet, aber ich kann das noch eher verstehen und das funktioniert ja auch noch eher, als wenn jetzt ein Spielleiter schlechten Sinn hat und der hält die ganze Zeit die Klappe. Ja, das kann nicht funktionieren, dafür ist die Rolle zu wichtig. Aber als Spieler kann ich vielleicht noch argumentieren, ja, ich will jetzt aber nicht, ich habe heute schlechten Sinn, ich bin heute mal ruhiger. Wenn ich abgesagt hätte, dann hätten wir heute wieder nicht gespielt oder ähnliches. Und also sowas kann ich noch gerade so nachvollziehen. Aber dann wisst ihr, das kann natürlich nur eine temporäre Lösung sein.
Also generell ist das so ein bisschen das, was wir vorhin schon mal hatten, einfach den Mund aufmachen, wenn was ist. Also es gibt ja auch nicht nur verschiedene Spielertypen im Spiel, sondern auch verschiedene Interessenslagen. Es gibt Leute, die können täglich Rollen spielen, na gut, weiß ich nicht, wie lange die es durchhalten, aber die eben mehr Rollen spielen. Es gibt andere, die, denen reicht ein, zweimal im Monat. Die andere wollen am liebsten jede Woche, was weiß ich. Einfach darüber sprechen, zu gucken, was ist so das, was ich mir vorstelle, wie lang soll eine Session gehen. Weil es bringt niemandem was, wenn man da dann sitzt und eigentlich keine Lust hat, weil dritte Mal in der Woche zu Hause ist noch was zu tun und irgendwie keine Lust. Das heißt, wichtig sind eben Rahmenbedingungen, die abzuklären. Wie oft spielt man, wie lange spielt man, macht man Pausen dazwischen, wie läuft das mit dem Essen, keine Ahnung. Also solche Sachen, dass man nicht mit einer äußeren Unzufriedenheit schon da sitzt, weil das geht dann ganz schnell in die Hose. Schlägt sich aufs Spiel nieder und irgendwann hat man keine Lust mehr an dem Hobby und das wäre dann, glaube ich, das Schlimmste, was passieren kann.
Muss ich immer überlegen, wir sind ja hier, das ist ein Spiel und wir spielen das, um unsere Freizeit zu gestalten und unterhalten zu werden und Spaß zu haben. Das ist im Grunde das Ziel, das man haben sollte.
Ein Spiel, ne? Das ist die Realität. Ja,
genau, das ist eine Simulation. Ja, genau. Hier geht's um Realitätsmodell.
Und das ist eigentlich der Hauptpunkt. Und dann kommt jetzt nun mal dazu, wir haben es nun mal. Und das habe ich, glaube ich, auch letztes Mal einfließen bei der eingeflossen bei den Spielleiter-Tipps. Wir haben es aber nun mal dennoch mit einem Gemeinschaftshobby zu tun. Und das bringt einfach diese Probleme mit sich, die auch bei jedem, ich habe damals das Sportbeispiel mitgebracht oder auch bei Gesellschaftsspielen, vollkommen richtig. Aber beim Sport fand ich das noch interessanter. Alle sind sich einig, dass sie sich da zum Training treffen und das Spiel spielen wollen. Aber dennoch kann man sich natürlich, gibt es verschiedene Formen dabei, mit welcher Motivation die Leute da ankommen. Und das ist beim Rollenspiel ganz genauso. Das heißt, man muss natürlich auch aufeinander eingehen, ne? Das ist, das wäre jetzt zu einfach zu sagen, ja, wir treffen uns hier, um Spaß zu haben, aber es ist nun mal ein Gemeinschaftshobby, das heißt, es kommt dabei auch darauf an, warte mal, bei was hast du denn Spaß? Gefällt dir das nicht, dass wir quasi nach dem Motto um 18 Uhr treffen, das ist zu wenig Zeit oder sollen wir früher anfangen oder sollen wir hier nichts mehr essen oder brauchen wir noch eine Pause mittendrin und so weiter? Das sind alles Sachen, auf die reagiert ja jeder anders. Und wenn man mit so einer Situation dann unglücklich ist, ja, dann muss sowas geklärt werden, ne? Weil wenn ich ein Hobby, wenn ich selber alleine in meinem vier Wänden, ob ich Spaß daran habe, Gitarre zu spielen oder Computer oder was auch immer, dann kann ich ja das Hobby komplett frei für mich bestimmen und wenn ich keine Lust mehr habe, dann höre ich auf. Aber bei hier haben wir es nun mal, und das, wie gesagt, ist eigentlich der gesunde Menschenverstand, wir haben es nun mal mit einem Gemeinschaftshobby zu tun, indem wir unsere Interessen aufeinander abstimmen müssen.
Das waren die 10 Gebote für Rollenspieler. Also ich finde viele Punkte relativ banal, also das dürfte...
Das hast du am Anfang ja bereits erwähnt, ja.
Das habe ich und, schon darum.
Also, ja, aber ich finde auch das Banale nochmal zu betonen. Ich meine, wir haben jetzt über eine Stunde darüber gesprochen, so banal war es jetzt, glaube ich, vielleicht nicht.
Wir preisen eben die Banalität an, das ist unser...
Ja, also ich meine, vieles hängt, die haben wir bei den 5 und 6, das hat was mit normalem Menschenumgang zu tun, aber gerade was eben so Dinge angeht, wie Beteiligung, wie den Spielleiter zu unterstützen, das kann man eigentlich nicht oft genug wiederholen.
Gut, dann danken wir fürs Zuhören und wir hören uns dann beim nächsten Mal wieder.
Macht's gut. Bis bald.